medienkompetent und resilient. Der Podcast für alle, die junge Menschen auf der Suche nach sich selbst stark fürs Leben in unserer medial durchdrungenen Welt machen wollen. Von und mit Marie-Therese Stedri. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in meinem Podcast Medienkompetent und Resilient. Ich bin Resi und heute gibt es eine Folge aus meiner Sonderreihe rund um den Eurovision Song Contest 2026. Die ist aber schon sehr, sehr viel länger geplant. Und heute klappt es endlich. Ich habe heute nämlich einen wunderbaren Gast, nämlich Matthias Wolf von dem Projekt Queer Resilience. Hallo Matthias.
Hallo Resi, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass das heute klappt. Wir sind ja jetzt schon, glaube ich, fast noch nicht ganz ein Jahr, aber auf jeden Fall ein Dreivierteljahr im Kontakt und haben uns ausgetauscht und haben ja zwischenzeitlich auch schon zusammengearbeitet. Da werden wir sicherlich auch im weiteren Verlauf nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ich habe dich heute hier eingeladen, weil uns einfach viele Themen in eurem Projekt und in meiner Arbeit mit Waldspatzmedien miteinander verbinden. Es geht um Mediennutzung, es geht um digitales Wohlbefinden, es geht um Resilienz. Das steckt bei euch ja auch im Namen Queer Resilience. Und ich freue mich jetzt total auf den Austausch mit dir und würde dich zum Einstieg darum bitten, dass du dich erstmal kurz podcast-typisch einfach nur mit drei Hashtags kurz vorstellst.
Ja, sehr gerne. Ja, ich wusste ja, dass die Frage kommt. Und tatsächlich haben wir bei uns, bei der Stiftung Digitale Chancen, unsere Teamvorstellung auch mit Hashtags auf der Webseite. Deshalb konnte ich da ein bisschen abgucken. Hashtag 1 wäre digitale Gesellschaft. Das ist so, also ist natürlich ein bisschen ein breiteres Überthema, aber das fasst ganz gut zusammen, was ich so im Laufe der letzten Jahre alles gemacht habe. Ich habe zu vielen unterschiedlichen Themen im Bereich Digitalisierung und Gesellschaft gearbeitet, digitale Bildung, digitales Engagement, Desinformation und jetzt zuletzt eben auch digitales Wohlbefinden und ja, so digitale Gesellschaft passt das, glaube ich, ganz gut zusammen. Hashtag 2 wäre Europa. Das bezieht sich auch auf den Arbeitskontext, weil ich unter anderem EU-Projekte in meiner jetzigen Rolle koordiniere und koordiniert habe, aber auch privat würde ich mich als Europäer bezeichnen, habe viele verschiedene Anknüpfungspunkte zur auch quasi europäischen Idee und Lebensrealität und deshalb Hashtag Europa. Und beim dritten Hashtag war ich dann nicht mehr ganz so kreativ, da habe ich digitales Wohlbefinden, um quasi nochmal den thematischen Fokus, um den es auch heute gehen wird und mit dem ich mich in letzter Zeit, also in den letzten fast 2 Jahren jetzt beschäftigt habe, in den Mittelpunkt zu rücken.
Sehr schön. Dann vielen Dank erstmal für den Einblick. Und wenn wir jetzt gerade noch so beim Einsteigen und miteinander warm werden sind, würde ich sagen, ich ziehe heute meine Stärkenschatzkistenkarten, meine Impulskarten, die ich sonst manchmal auch ans Ende stelle. Ich mache das tatsächlich immer ein bisschen spontan, wie sich es für mich gerade irgendwie am stimmigsten anfühlt. Heute habe ich irgendwie Bock, die gleich am Anfang mal zu machen. Deswegen, ich mache jetzt hier gleich, ich habe so einen kleinen Stapel vorbereitet. Ich werde den mischen und du sagst dann einfach mal an einer passenden Stelle Stopp. Ich bin auch schon dabei.
Und Stopp.
Oh, das ist interessant. Es steht drauf, wer zeigt mir Grenzen, die ich annehmen kann? Wer zeigt mir Grenzen, die ich annehmen kann? Oh, das ist auch für mich ein schwieriges Thema.
Interessant, ja. Also ich glaube, ich bin allgemein nicht so schlecht darin, Grenzen zu akzeptieren. Und die Fragestellung klingt ein bisschen nach, dass es quasi dass eine besondere Person wäre, die, wo man das annehmen kann. Aber ich finde, Grenzen zu respektieren und einzuhalten, eigentlich relativ naheliegend und fällt mir auch meistens nicht so schwer. Deswegen würde mir jetzt eine konkrete Person gar nicht einfallen. Hast du denn was?
Na, also ich hab gemerkt, bei dem Karten, also bei der Karte, da hat sich direkt so, also ich habe ein Thema mit Grenzen. Vor allen Dingen, wenn mir Menschen von außen Grenzen setzen wollen, da werde ich nämlich sehr rebellisch. Das kann ich irgendwie nicht so haben. Da fühle ich mich dann sehr schnell sehr eingeschränkt in meiner Freiheit und dann reagiere ich auch entsprechend und habe ganz oft dann irgendwie ein Thema mit, ja, keine Ahnung, dass man irgendwie, also Wut ist vielleicht übertrieben, aber so eine Abwandlung davon, dass man erstmal grundsätzlich so ein bisschen bockt, wenn jemand anderem einem eine Grenze setzt oder irgendwie sagt, mach jetzt mal dies und das, obwohl man sich eigentlich irgendwie was anderes im Kopf gesetzt hat. Ich glaube, das ist auch mit ein wesentlicher Faktor, warum ich mich letztendlich irgendwann selbstständig gemacht habe, weil das ist in der Selbstständigkeit natürlich auch leichter, mit so einem Thema umzugehen, weil man dann eben selber die Person ist und auch sein muss, die sich Grenzen setzt. Und das ist auch nicht immer ganz einfach. Aber ich habe eben nicht mehr die Situation, dass mir von außen, zumindest jetzt im beruflichen Kontext, Grenzen gesetzt werden und damit fühle ich mich sehr wohl, weil ich damit in der Vergangenheit tatsächlich schon hier und da auch mal anecken durfte und lernen durfte, Dinge über mich und über das Leben und genau, also das ist bei mir so die Antwort, die da spontan hochkommt.
Auch
Und bei
interessant.
ja.
Ja, ich glaube, wir haben dann auch die Frage quasi unterschiedlich ausgelegt, ne? Ich hatte irgendwie
Mal
gleich so im
schauen.
Kopf, Grenzen anderer respektieren.
Ah ja.
Bei dir war eher das Thema, andere oktroyieren dir Grenzen auf.
Genau, genau. Ja.
Ja.
Stimmt,
Spannend, dass wir eine andere Assoziation haben. Ja.
es ist direkt, ne, spiegelt auch so ein bisschen, wie man so gewissen Themen gegenübersteht. Also Grenzen, ein spannendes Thema. Und wird uns ja vielleicht nachher auch noch mal begegnen, wenn es um grenzübergreifendes Zusammenarbeiten geht in eurem Projekt, ne? Stichwort Europa und so, da kommen wir nachher noch mal drauf. Vorher würde ich gerne noch eine zweite Runde machen. Wir nehmen mal noch eine zweite Karte. Darfst dann wieder Stopp sagen?
Stopp.
Ah ja. Die zweite Frage ist, was würde ich vermissen, wenn es nicht mehr da wäre?
Ganz viel. Ja, also, wo fange ich denn da an?
Wenn du noch kurz überlegen möchtest, da habe ich spontan eine
Also.
Antwort.
Also muss ich mich dann für eines entscheiden, weil ich hätte also eine Liste von Dingen hätte ich gleich. Und es geht darum, eins rauszusuchen.
Wenn du zu deiner Liste pro Punkt nicht allzu viel umschweifst, dass es den Rahmen sprengt, dann ist es auch okay, wenn du drei, vier Sachen benennst. Das ist völlig okay.
Okay. Na gut, dann auf jeden Fall Freundinnen würden mir sehr fehlen, wenn sie nicht da wären. Mir würden Bücher fehlen, mir würden Games fehlen, mir würde Theater fehlen, mir würde Kino fehlen. Und vieles mehr.
Ja, okay, also ganz viel, was so Strukturen sind, die zum Alltag dazugehören, die man irgendwie ge wie genießt, manchmal so ein Stück weit für selbstverständlich erachtet, aber wo einem die Frage dann manchmal dabei helfen kann, das wieder vielleicht auch so ein bisschen mehr wertzuschätzen, ne? Wenn ich jetzt auch so an die Corona-Pandemie denke, wo es eben schwierig war mit Freunde treffen und nicht mehr ins Kino gehen und gut, Games waren dann da trotzdem da, vielleicht auch für manche dann ein bisschen zu viel im Vergleich zu dem, was man sonst so gemacht hat. Anderes Thema. Aber das kann ich auf jeden Fall alles gut nachvollziehen. Bei mir kam tatsächlich jetzt bei der Frage, was würde ich vermissen, wenn es nicht mehr da wäre, tatsächlich eine Antwort hochgeploppt in diesem ESC, in diesem ESC-Kosmos, also Eurovision Song Contest. Da war ja Ende letzten Jahres die große News, dass es jetzt in 2026 einige Länder gibt, die bewusst nicht am ESC teilnehmen, aus ja, politischen Gründen. Es ging um die Teilnahme von Israel und da gab es eben so ein paar Länder, die dann bewusst jetzt für 26 gesagt haben, gut, wenn Israel teilnimmt, dann nehmen wir nicht dran teil, ne? Spanien zum Beispiel oder Island oder auch die Niederlande. Und da muss ich sagen, habe ich am Anfang zumindest, als die News akut kam, da dachte ich auch, puh, ist aber schon schade, ne? Wenn die Spanier dann beim ESC fehlen, die machen ja sonst auch immer ganz schön Stimmung. Mittlerweile merke ich, dass trotzdem so viel los ist. Also wir nehmen jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben heute den 24. April 2026, wir sind mitten in der Hochphase der Pre-Partys, die so im Vorfeld des Eurovision Song Contests stattfinden. Und die große Finalshow ist ja dann am 16. Mai 2026. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ich vermisse die Länder nicht mehr ganz so, wie ich es zu Beginn gedacht habe, weil einfach trotzdem genug Action ist und stattfindet. Und trotzdem ist es schade, dass die nicht dabei sind. Und ich denke mir eben, okay, wenn das jetzt, das war ja Ende letzten Jahres auch so die große Angst, dass das eine Kettenreaktion auslöst, dass vielleicht dann noch mehr Länder sind, die nicht teilnehmen wollen. Also da war schon so eine gewisse Angst. Und in dem Kontext, und weil du vorhin ja auch den Hashtag Europa genannt hast, das ist ja durchaus auch unabhängig jetzt vom Eurovision Song Contest als sehr nischiges Thema, ja trotzdem immer mal wieder auch ein Thema, was diskutiert wird, ne? Mit EU und braucht es das eigentlich? Was ist der Mehrwert der ganzen Sache? Oder macht es nicht irgendwie auch Sinn, wieder mehr in Nationen zu denken? Also da gibt es ja durchaus Diskussionen und Tendenzen in gewissen politischen Lagern. Und ich glaube, wenn das wirklich so kommen sollte, was ich nicht hoffe und was ich auch nicht denke, aber wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass es jetzt die EU als Vereinigung nicht mehr geben würde, ich glaube, das würde ich auch vermissen, wenn es nicht mehr da ist. Jetzt, wo es da ist, merke ich es nicht so richtig. Also ist zumindest mein Gefühl, ne? Das ist eben genau das, was du auch gesagt hast. Man hält dann viele Sachen für selbstverständlich und dass man einfach so über alle möglichen Grenzen fahren kann, ohne ständig irgendwie sich ausweisen zu müssen und sich kontrollieren zu lassen. Aber ich glaube, wenn das nicht mehr so wäre, das würde ich schon vermissen. Und das war spannenderweise so das Erste, was mir jetzt aufgeploppt kam bei dieser Frage.
Würde ich
Okay.
auch auf jeden Fall unterstreichen.
Ja, ne?
Schließe mich an.
Gut, dann lass uns doch jetzt mal thematisch einsteigen. Ich habe schon erwähnt, ne, Queer Resilience ist das Projekt, in dem du aktuell tätig bist. Und ich habe auch schon angeteasert, dass es da durchaus auch darum geht, über Grenzen, über Landesgrenzen hinaus hinwegzuarbeiten. Und vielleicht können wir das auch jetzt als Einstieg nehmen, dass du uns mal einen Überblick gibst, was Queer Resilience ist, worum es da geht und was es darüber alles so zu wissen gibt. Erzähl einfach mal und wenn ich das Bedürfnis habe, reinzugrätschen, dann grätsche ich einfach rein.
Ja, ich lege nochmal los. Ja, Queer Resilience ist ein europäisches Kooperationsprojekt. Es wird gefördert vom Programm Erasmus Plus der Europäischen Kommission. Bei dem geht es um digitales Wohlbefinden und digitalen Minderheitenstress von queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wie gesagt, das ist ein Kooperationsprojekt. Wir bei der Stiftung Digitale Chancen, das ist meine Organisation. Wir sind da in der Rolle der Projektkoordination, also ich koordiniere das Projekt, aber wir arbeiten mit drei Partnerorganisationen zusammen aus drei anderen Ländern. Das sind zum einen Pride aus Tschechien, aus Prag, Tolerant Youth Association aus Vilnius, aus Litauen und Saaflink aus Košice in der Slowakei. Also wir sind insgesamt vier Projektpartner. Ja, das Projekt läuft für 2 Jahre und wir sind jetzt so im letzten Drittel angekommen. Und ja, inhaltlich geht es wie gesagt um digitales Wohlbefinden, digitaler Minderheitenstress. Und wir haben erarbeitet oder arbeiten immer noch im Wesentlichen drei Projektbausteine, drei Projektergebnisse. Das erste war ein Guidebook, also Veröffentlichung zum Thema digitale Medien und queere Jugendliche, wo wir in der ersten Hälfte so eine Art theoretischer Abriss, Überblick gemacht haben über unterschiedliche Chancen digitaler Mediennutzung für queere Jugendliche, aber eben auch spezifische Risiken. Bei dem Teil haben wir uns zum einen einfach an Literatur bedient, an Studien, Reports, Statistiken, aber wir haben auch eigene Fokusgruppen geführt mit Jugendlichen aus unseren vier Partnerländern, mit queeren Jugendlichen aus den vier Partnerländern und haben ja, diese Fokusgruppengespräche auch in der Veröffentlichung einfließen lassen. Und im zweiten Teil des Guidebooks ging es dann eher um Praxisansätze. Dafür haben wir Expertinnengespräche geführt mit SozialarbeiterInnen, JugendarbeiterInnen, PädagogInnen, aber auch psychologischen Expertinnen, also wir hatten AkademikerInnen dabei, aber auch Therapeutinnen. Und genau, auf Basis von diesen Gesprächen haben wir so ein paar Praxisempfehlungen, insbesondere für die Jugendarbeit, weil das so mit die Kernzielgruppe des Projekts ist, Jugendorganisationen, JugendarbeiterInnen. Genau, Empfehlungen für diese Zielgruppe ja, zusammengefasst und auch so eine erste kleine Methodensammlung vorbereitet, die wir da zur Verfügung stellen. Genau, das war so der erste Teil. Das Guidebook ist auch online frei verfügbar auf unserer Website. Und der zweite Teil, der zweite Baustein, sind unsere Workshop-Module. Das ist eine Serie von Workshop-Konzepten zu unterschiedlichen Unterthemen von digitalem Wohlbefinden, digitaler Minderheitenstress. Also zum Beispiel Umgang mit Hate Speech, Umgang bei oder Reaktion bei Cybermobbing, aber auch positive Aspekte wie digitale Medien als Ressource verstehen, Safe Spaces schaffen online, Community Management betreiben. Also eine ganze Bandbreite an Themen, wo wir eben jeweils einen Workshop konzipiert haben, die so in der Regel 90 Minuten dauern. Diese Workshops haben wir dann pilotiert, also in Jugendgruppen ausprobiert oder mit Partnerinnen ausprobiert. Da warst dann dankenswerterweise auch du involviert und hast eines der Konzepte, die wir über der Stiftung erarbeitet haben, für uns ausgetestet in einer Klasse oder mehreren Klassen. Kannst vielleicht auch nochmal kurz darauf eingehen nachher. Genau, und nachdem wir jetzt alle diese Workshops einmal quasi evaluiert und überarbeitet haben, sind jetzt dann, also zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht online, aber dann, wenn der Podcast draußen ist, auch frei verfügbar. Und ja, wir freuen uns, wenn die Workshops in Jugendorganisationen zum Einsatz kommen oder der Medienpädagogik. Es bietet sich auch an für Schul Kontext, weil wir sind auf 90 Minuten zugeschnitten, also sollte auch in eine Doppelstunde reinpassen. Ja, da freuen wir uns, wenn die weiter genutzt werden. Und jetzt zuletzt, der dritte Baustein, an dem wir jetzt aktuell dran sind, das ist eine Social Media Kampagne, die wir gemeinsam mit queeren Jugendlichen erarbeiten, also in einem co-kreativen Prozess. Wir arbeiten damit kleinen Teams in allen vier Ländern, wo die Jugendlichen in alle Schritte mit einbezogen werden. Also wir haben mit denen gemeinsam Themenfindung betrieben, welche Themen in diesem großen Komplex digitales Wohlbefinden, digitale Medien und Queerness finden Sie interessant und irgendwie wichtig, darüber zu reden? Wo möchten Sie auch Ihre eigenen Erfahrungen und Meinungen mit einbringen? Und jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo wir mit dem anfangen, Skripte zu schreiben zu den einzelnen Videoideen und werden dann natürlich mit den Filmen gemeinsam auch die Videos schneiden. Und ja, es passiert einfach alles quasi unter Einbezug der Teilnehmenden, was sehr, sehr schön ist und spannend und auch sehr viel Spaß macht. Ja, genau, die Videos sind geplant, im Spätsommer zu veröffentlichen. Ja, genau, das sind so die drei Kernpunkte des Projekts quasi.
Ja, na, da können wir es noch eher noch mal ein bisschen sortieren. Also das Guidebook, das gibt es meines Wissens nach sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Das habe ich mir auch schon angeguckt. Das würde ich auf jeden Fall auch mit in die Shownotes reinpacken. Ne? Das ist quasi so der theoretische Unterbau, das Grundlagenwissen, was einfach ganz hilfreich ist, wenn man zu dem Thema arbeiten möchte. Ich habe es jetzt auch noch nicht komplett im Detail gelesen, aber ich habe es auf jeden Fall runtergeladen und auch schon mal grob überflogen und fand das ganz schön, vor allen Dingen eben auch, weil da neben den ganzen fachlichen Inputs auch O-Töne von den queeren Jugendlichen mit drin sind. Ne? Das finde ich irgendwie ist ein schöner Mix aus Inhalten. Und die besagten Workshop-Module, wo ich ja auch eins davon zum Thema digitales Wohlbefinden pilotiert habe, das packe ich euch auch in die Shownotes, sobald die dann eben veröffentlicht sind. Also wenn ihr die Folge hört, dann könnt ihr in die Shownotes gucken, dann findet ihr da die Links schon. Genau, und falls euch interessiert, wie da diese Pilotierung, also dieses praktische Ausprobieren mit Jugendlichen so gelaufen ist, in meinem konkreten Fall, ich habe das mit drei Gruppen gemacht, dann könnt ihr euch gerne nochmal die Podcast-Folge anhören, die ich dazu im Nachgang aufgenommen habe. Das war nämlich einmal für mich nochmal zur Reflexion ganz gut und tatsächlich, das hattest du ja dann auch schon gespiegelt, Matthias, es war für euch auch nochmal ganz hilfreich, so die frischen Eindrücke dann quasi nochmal in Audioform zur Verfügung zu haben. Und wenn euch, ne, also meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch das interessiert, ich verlinke euch auch die Podcast-Folge nochmal in den Shownotes, falls ihr da rein hören möchtet, weil ich glaube ich jetzt, also wir müssen mal gucken, wie sich jetzt das weitere Gespräch so ergibt, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht so detailliert auf die einzelnen Workshop-Module drauf gucken wollen, was da jetzt inhaltlich so drin ist. Wie ich das in der Podcast-Folge gemacht habe, da habe ich ja doch das Modul zum Thema digitales Wohlbefinden sehr intensiv beleuchtet und auch die unterschiedlichen Methoden nochmal erklärt und meine Einschätzung dazu abgegeben. Und was ich jetzt natürlich cool finde, dass ihr jetzt diesen Sack zubindet mit einem Part, der wirklich auch aktive Medienarbeit beinhaltet. Weil im Prinzip kann man ja wirklich sagen, ne, das Guidebook ist die theoretische Grundlage für die pädagogischen Fachkräfte. Die Workshops sind dann eher in Richtung reflexive Medienarbeit gedacht. Also wir reflektieren unsere Mediennutzung, wir gucken, was machen Medien mit uns und was machen wir mit Medien. Und jetzt zum Schluss durch diese Social-Media-Kampagne und das aktive Einbeziehen von queeren Jugendlichen hat man da auch noch mal diese medienpädagogische Perspektive, dass jetzt die queeren Jugendlichen eben auch selber Medien nutzen, um sich Gehör zu schaffen, um sichtbar zu werden, um selber auch zu lernen, wie man das gut und sinnvoll aufsetzen und nutzen kann. Also das finde ich ein schönes Gesamtpaket, was da so eure Projektsäulen angeht. Und denk, also gib uns noch mal einen Einblick, auf welchen Social-Media-Kanälen dann die Inhalte eurer Kampagne überall zu finden sind. Dann kann ich die Kanäle nämlich vielleicht auch schon mal mit in die Shownotes reinpacken.
Ja, also es wird einen Projektkanal geben, der aber noch nicht angelegt ist. Deshalb können wir den auch nicht verlinken.
Okay.
Wir werden die Videos aber auch auf unseren Partner-Organisations-Accounts entweder reposten oder als Collab-Post posten, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok, beziehungsweise bei den Organisationen, die einen TikTok-Account haben, haben nicht alle von uns. Genau, aber wenn man Stiftung Digitale Chancen auf Instagram folgt, dann bekommt man die Veröffentlichung auf jeden Fall mit. Genau. Ja, und wie du meintest, das ist zum einen ein sehr schöner Abschluss, weil wir eben nochmal so einen direkten ja, Einbezug von Jugendlichen haben und das für die natürlich auch, glaube ich, hoffe ich, eine coole Erfahrung ist. Aber zum anderen hat es natürlich auch nochmal so einen Peer-to-Peer-Effekt. Also wir möchten einfach das Thema nochmal anders aufbereiten, eben von Jugendlichen, jungen Erwachsenen für Jugendliche, junge Erwachsene und auch halt nochmal mit einer ein bisschen anderen Sichtweise und Herangehensweise, um die Zielgruppe nochmal direkt zu erreichen. Weil die ersten zwei Bausteine, das Guidebook und die Workshop-Module, die richten sich ja eher an Fachkräfte und die Social-Media-Kampagne richtet sich dann tatsächlich an die Jugendlichen selbst.
Cool, sehr gut. Nee, dann behalten wir das auf jeden Fall im Blick und ich werde zumindest eure Kanäle von der Stiftung Digitale Chancen noch mit in die Shownotes reinpacken und darüber wird man das ja dann auch finden können. Was ich mir jetzt gerade noch als Frage gestellt habe, die queeren Jugendlichen, mit denen ihr jetzt diese Social-Media-Kampagne macht. Durchlaufen die vorher als Vorbereitung auch die Workshops oder werden die irgendwie gesondert geschult und fit gemacht zu dem Thema? Weil es ist ja durchaus auch, da kannst du ja dann auch gerne mal noch ein paar Einblicke geben in so, naja, ich sag mal, Problemfelder, mit denen queere Jugendliche eben auf Social Media konfrontiert sind, dass du uns da noch mal einen Einblick gibst. Sorgt ihr da irgendwie dafür, dass die queeren Jugendlichen, die jetzt bei euch über das Projekt sichtbar werden, dass die da im Vorfeld auch besonders gestärkt oder irgendwie intensiv begleitet werden? Wie sieht das aus? Es sind zwei Teilfragen. Guck mal, wie du sie gut beantwortest.
Ja, also ich beantworte das mal für quasi die deutsche Gruppe, weil das sieht dann auch ihr Partner nochmal ein bisschen anders aus. Also wir haben auch die Situation, dass die drei Partnerorganisationen, die machen auch wirklich selbst aktiv Jugendarbeit. Das ist bei uns bei der Stiftung Digitale Chancen jetzt nicht der Fall. Wir machen mehr so Multiplikatorinnenarbeit oder eben Arbeit für Fachkräfte. Das heißt, die drei Partnerorganisationen, die kennen die teilnehmenden Jugendlichen auch schon länger und wissen auch, ja, eben die Jugendlichen, mit denen sie schon viele verschiedene Workshops zum Beispiel durchgeführt haben. Und die sind schon quasi ein bisschen auch im Thema drin per se. Unsere Teilnehmenden, die waren zum Teil auch bei der Fokusgruppe schon involviert. Also die hatten da schon die ersten Berührungspunkte mit unserem Themenfeld. Wir haben aber auch, bevor wir so in die inhaltliche Arbeit zu den Videos gegangen sind, hatten wir auch so Vorbereitungstermine. Das ging schon auch in die Richtung Workshop, aber die haben jetzt nicht dazu gedient, die einzelnen Unterthemen wirklich so im Detail zu be behandeln. Also wir haben jetzt nicht die 10 Workshops aus den Workshop-Modulen mit denen durchgemacht, aber wir haben schon versucht, denen so einen Überblick über das Themenfeld zu geben, so quasi unterschiedliche Themenfelder angeleuchtet sozusagen, um denen auch ein Verständnis dafür zu geben, was überhaupt so die Phänomene und Zusammenhänge sind bei digitaler Mediennutzung und queeren Jugendlichen im Speziellen. Ja, aber dazu würde ich auch sagen, dass das so teilnehmenden Jugendlichen, und wahrscheinlich gilt das auch für sehr viele Jugendliche per se, die sind natürlich auch selbst in gewisser Weise Expertinnen auf dem Feld, weil so die kennen die Medienumgebung, die wissen auch oft sehr genau, was das mit ihnen macht. Vielleicht haben sie nicht immer so die Tools oder das Wissen, um damit irgendwie besser umzugehen, aber ich glaube, da ist schon sehr viel Bewusstsein ja, Aufklärung da.
Kannst du noch mal kurz sagen, die Altersgruppe, um die sich's da handelt, wie alt die Jugendlichen sind?
Also für das ganze Projekt ist unsere Zielgruppe so zwischen 16 und 25. Jetzt konkret für die Videos sind die Teilnehmenden in Deutschland zwischen 18 und, glaube, 22 ist das Älteste.
Okay.
21, 22, ja.
Okay, also dann schon eher junge Erwachsene als jetzt wirklich Jugendliche. Und es macht es ja auch in der
Genau.
Zusammenarbeit leichter, wenn die volljährig sind, ne? Dann ist das so mit Einverständniserklärung. Es macht es ja auch auf administrativer Ebene durchaus ein bisschen einfacher. Aber Dankeschön erstmal für den Einblick, wie ihr jetzt speziell mit euren queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeitet im Rahmen dieser Social-Media-Kampagne. Und vielleicht können wir es jetzt noch mal ein bisschen auf die allgemeinere Ebene heben und uns nochmal anschauen oder dass du uns mal einen Überblick gibst, vielleicht auch so ein bisschen unter Bezugnahme auf euer Guidebook, was auch rausgekommen ist, welche Rolle Medien bei queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen spielen können, sowohl auf der Risikoseite, also wo wirklich Problemlagen, Problemfelder entstehen können. Und dann aber vielleicht auch hingeleitet zu der Frage, wie nutzen queere Jugendliche Medien aber auch als Ressource? Also gib uns da mal einen Überblick oder einen Einblick.
Ja, also bei queeren Jugendlichen kann man sagen, dass Social Media noch viel mehr als für die Allgemeinbevölkerung oder für Cis-Hetero-Jugendliche ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Wir haben schon verstärkte Risiken, die nochmal ein bisschen stärker wiegen als bei anderen Gleichaltrigen. Aber wir haben auch besondere Vorteile und besondere Chancen, die queere Jugendliche stärken können, empowern können. Ja, ich glaube, so die negativen Punkte, die sind wahrscheinlich auch auf mehr oder weniger auf der Hand liegend. Also Phänomene wie die Cybermobbing und Hate Speech spielen da natürlich eine Rolle. Da gibt es auch relativ aktuelle Zahlen von der European Union Agency for Fundamental Rights. Da sieht man zum Beispiel, dass gut 2 Drittel der Befragten sagen, dass sie oft online Aussagen finden, dass Queerness unnatürlich sei oder eine psychische Krankheit. Und 1 Drittel der Befragten kommt auch doch oft mit Aufrufen zu Gewalt gegen queere Personen in Berührung. Und ja, man kann auch ganz gut sagen, dass LGBTQ+-Jugendliche überschnittlich oft von Online-Hass betroffen sind, wobei man da nochmal abstufen kann, dass ja, trans- und nicht-binäre Personen oder Jugendliche, junge Erwachsene besonders hohen Belastungen ausgesetzt sind. Und ja, ich denke, es ist relativ naheliegend, dass Hass, Cybermobbing die psychische Gesundheit beeinflusst, gefährdet. Aber andererseits auch zum sogenannten Silencing-Effekt führt, also der Effekt, dass Minderheiten insbesondere durch quasi die Erwartung oder die Angst, online mit Hass konfrontiert zu sein, sich eher aus öffentlichen Diskussionen zurückziehen, was jetzt mal abgesehen von der psychischen Komponente natürlich auch für so, also auf einer gesellschaftlichen Ebene oder demokratischen Ebene natürlich auch problematisch ist. So, wenn sich bestimmte Teilbereiche der Bevölkerung aus Diskussionen zurückziehen, dann haben wir ein Problem mit der Repräsentation von Minderheitenstimmen. Ja. Ja, dann natürlich das Themenfeld Desinformation. Es kursiert online einfach Quatsch über queere Personen und über Queerness. So drei Hauptnarrative, die da vorherrschen, sind der Zusammenhang zu psychischer Krankheit, also dass ja, Queerness oder unterschiedliche queere Identitäten psychisch krank sein. Es wird auch oft ein Zusammenhang zu Pädophilie hergestellt. Oder das dritte Hauptnarrativ ist auch, dass von queeren Personen eine Gefahr ausgeht, also wirklich dass sie zu Gewalttätigkeit neigen würden. Das kommt so ein bisschen aus Amerika rübergeschwappt, weil es da ein paar Fälle gab, wo eben Transjugendliche halt ja, Amokläufe begangen haben an Schulen und da kommt quasi dieser Zusammenhang zur Gewalt her. Und ja, solchen ja, Desinformationen ausgesetzt zu sein, insbesondere wenn man vielleicht gerade im Findungsprozess ist, seine eigene Identität sich derer noch nicht so ganz sicher ist und quasi das innere Coming Out noch nicht hinter sich hat, dann verunsichert das natürlich total, kann irgendwie zu Selbstzweifeln führen, verursacht emotionalen Stress. Und ja, man möchte natürlich keiner Gruppe angehören, der sowas nachgesagt wird. Ja, und dann am Ende sind queere Jugendliche halt auch Jugendliche, so die sind auch den Effekten ausgesetzt, die einfach allgemeingültig sind. Also Fear of Missing Out, digitaler Burnout, Doomscrolling, so diese ganzen Belastungen kommen dann natürlich noch on top quasi zu den spezifischen Themen, die jetzt nur queere Jugendliche und Heranwachsende betreffen. Genau, also das war jetzt quasi so der negative Block. Aber wie gesagt, es gibt auch viele Effekte, die einen positiven Effekt haben, viele Phänomene oder ja, Themen. Ganz vorne ist da einfach die Möglichkeit, Communities aufzubauen, soziale Kontakte zu finden, Safe Spaces zu schaffen. Es gibt da eine ganz tolle Metastudie von 2022, die also mehrere Studien quasi zusammengefasst hat und da deutlich gezeigt hat, dass soziale Medien eine wichtige Quelle sein können für queere Jugendliche, für Unterstützung, für Support und auch für ein Gefühl von Zugehörigkeit. Und tatsächlich gibt es in dem spezifischen Fall auch einen Zusammenhang oder einen positiven Effekt von Social Media auf die Verringerung von psychischen Belastungen von LGBTQ+-Jugendlichen. Dann liefen dann digitale Medien und Social Media natürlich auch die Möglichkeit, Informationen und Ressourcen Zugang dazu zu erhalten, insbesondere eher junge, queere Heranwachsende zwischen 14 und 18 nutzen Social Media gezielt auch für den Zugang zu Informationen rund um Queerness. Und was auch sehr, sehr interessant ist, dass parasoziale Beziehungen für queere Be Jugendliche nochmal eine viel größere Rolle spielen als für cis-hetero-Jugendliche. Also queere Jugendliche nennen tatsächlich eher Medienpersönlichkeiten als eine Bezugsperson oder als eine Quelle von Informationen rund um Themen der Sozialisation als ihre cis-hetero-Peers. Weil, also parasoziale Beziehungen haben auch bei cis-hetero-Peers oft was eine ergänzende Rolle, so, das können auch ergänzende Bezugspersonen sein, die wichtig sind fürs Aufwachsen, für die Sozialisation. Aber bei queeren Jugendlichen können die manchmal sogar noch kompensatorisch sein. Also diese parasozialen Beziehungen ersetzen einfach Beziehungen, die im echten Leben, die in der analogen Welt fehlen, weil vielleicht im Dorf keine queeren Personen da sind oder in der Schule niemand öffentlich geoutet ist. Und da hilft es einfach, online quasi eine Fülle von CreatorInnen auch zu finden, die unterschiedliche Identitäten repräsentieren und sichtbar machen.
Spannend. Da war jetzt ganz, 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 ganz viel dabei. Auch ganz, ganz viel, was mich nachher auch noch zum Thema Eurovision Song Contest mit dir führen wird, mit dem ich dann unser Gespräch auch gerne beenden möchte. Aber vorab nochmal auch für mich so ein bisschen zum Rekapitulieren. Also ich hatte so das Gefühl, ich meine, ne, das Thema ist mir nicht fremd. Ich habe mich ja auch mit den Inhalten und auch mit den Workshop-Materialien im Zuge der Pilotierung, ich habe mich da ja schon damit auseinandergesetzt. Aber mir ist das jetzt auch nochmal so in der kompakten Zusammenfassung, wie du sie gegeben hast, kam mir irgendwie so das Bild, je weiter ich als Individuum von der Norm abweiche, egal was für eine Norm das jetzt ist, wir sprechen jetzt gerade über Queerness und über Geschlechteridentität und ne, sexuelle Identität und sowas, aber es geht ja auch, wenn ich irgendwie vom gängigen Schönheitsideal abschweife, ne? Je weiter ich von der Norm weg bin und mich eher so nach außen bewege, umso angreifbarer bin ich für diese ganzen negativen Effekte vom Internet, von Social Media, weil das halt einfach auch ein Stück weit so funktioniert, ne? Und da auch Algorithmen und der Umgangston generell auch im Internet an vielen Stellen, ne? Es ist einfach wirklich so dieses, je weniger angepasst ich bin oder mich zeige, umso verletzlicher mache ich mich irgendwo auch, ne? Und gleichzeitig hast du ja aber auch schon bei diesem Silencing, ne, war der Begriff, den du da verwendet hast, ist es ja auch in dem Zuge wichtig, sich zu zeigen. Mir kam da auch eine Studie vom Netzwerk gegen Hass und Desinformation. Ich bin mir nicht sicher, ob die 2025 oder 2024 rausgekommen ist. Lauter Hass, leiser Rückzug. Ne, das ist ja im Prinzip das gleiche Phänomen, nur ein bisschen breiter gedacht und nicht ausschließlich auf diese queere Thematik. Das kam mir noch mal auf und das fand ich einfach noch mal jetzt für mich spannend, das so zu rekapitulieren, dass das wirklich im Prinzip so ein Spektrum gibt. In der Mitte ist so dieses, ich entspreche der Norm, ne? Ich bin cis-hetero-Jugendlicher oder Jugendlicher. Und dann gibt es eben dieses Spektrum in die beiden anderen Richtungen, ne? Und je weiter außen ich mich da bewege, umso mehr ziehe ich den Shit vielleicht auch an, ohne dass ich es bewusst drauf anlege, ne? Das ist irgendwie so ein Bild, was mir da jetzt gerade noch mal kam. Und mit Blick auf die Ressourcen, die du genannt hast und die positiven Effekte, da würde ich auf jeden Fall auch sagen, also dieses Zugehörigkeitsding, das ist mir auch sofort gekommen, auch in der Vorbereitung für die heutige Folge. Das ist irgendwie sehr, sehr klar und einleuchtend. Spannend fand ich jetzt noch mal diesen Fokus auch auf parasoziale Beziehungen. Nicht nur, weil ich das generell ein spannendes Phänomen finde und da auch vor vielen Jahren meine Masterarbeit drüber geschrieben habe, sondern weil das ja wirklich auch noch mal hochinteressant ist, genauer anzugucken, wer sind denn dann die parasozialen BeziehungspartnerInnen, die Identifikationsfiguren, die Creatorinnen und Creator, zu denen es die queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen dann so zieht, ne? Und da gibt es sicherlich eine große Breite und Fülle. Ich habe das ja auch im Zuge der Pilotierung, das war, glaube ich, auch ein Faktor, ne, wo ich im Verlauf des Prozesses dann auch mal drauf gekommen bin, dass es cool wäre, mal so eine Übersicht zu haben, wer denn da so empfehlenswerte Creatorinnen und Creator und CreatorInnen mit der Lücke mitgedacht sind. Und ich sag mal so, in diesem ganzen Eurovision Song Contest Kosmos würden mir jetzt auf Anhieb ziemlich viele so parasoziale BeziehungspartnerInnen einfallen, die da eben auch in den letzten Jahren eine große Rolle gespielt haben, ne? Und vielleicht können wir das jetzt auch so ein Stück weit schon als Brücke nehmen, um in dieses spezielle Thema noch mal ein bisschen genauer einzusteigen. Und bevor wir das jetzt aber konkret inhaltlich tun, würde ich gerne erst mal von dir persönlich wissen, wie ist denn deine Beziehung zum ESC? Wie würdest du dich einordnen? Gehörst du zu den Superfans? Kennst du es nur? Bist du jemand, der es einmal im Jahr guckt und den Rest des Jahres spielt es keine Rolle? Oder hast du bis zum heutigen Gespräch noch nie was davon gehört, was ich nicht glaube? Erzähl uns erstmal deinen persönlichen Bezug und dann können wir noch mal inhaltlich reingucken.
Ja, also ich bin schon eher Richtung Superfan. Also Superfan ist, glaube ich, ein Ticken zu viel, aber ich bin schon Fan. So, mich begleitet der Eurovision Song Contest seit 2009, glaube ich. Das war das, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Jahr, das ich es gesehen habe. Da hat Alexander Rybak gewonnen. Und seitdem habe ich es eigentlich jedes Jahr gesehen. Und ja, habe jedes Jahr Bock drauf, habe auch schon oft Eurovision-Partys mit Freunden gemacht. Ja, es macht mir sehr viel Spaß. Und ich bin da schon auch quasi in der Bubble zu Hause. Ich muss einschieben, dass ich dieses Jahr leider, dass der Hype bei mir leider ausgeblieben ist aufgrund der ganzen politischen Thematik. Darum soll es aber heute ja jetzt nicht vordergründig gehen. Aber ja, das ist leider ja schade, dass das der Contest, bei dem es ja eigentlich möglichst wenig um Politik gehen sollte, dieses Jahr so leider doch sehr politisch ist. Und jetzt unabhängig, wie man da dazu steht, das ist leider kein so ein schönes Jahr für Eurovision.
Ja, irgendwie auch schon in den letzten 2, 3 Jahren gefühlt, ne? Also es ist so, ja, seit diese Israel-Palästina-Geschichte ist das irgendwie nochmal sehr hochgekocht, aber letztendlich war der ESC ja auch immer schon irgendwie politisch, ohne dass er politisch sein wollte. Ich habe da letztes Jahr ja auch schon mal eine Sonderreihe hier in meinem Podcast gemacht, wo ich auch 2 Interviews geführt habe mit Marcel Stober und mit Jan Boré, 2 Journalisten, die im Umfeld des ESC tätig sind. Und da hatten wir auch in einem der Gespräche, ich weiß nicht mehr ganz genau in welchem, ging es auch um die Frage danach, wie politisch ist der ESC eigentlich und darf er das, soll er das, muss er das vielleicht auch ein Stück weit sein. Aber das soll jetzt heute hier, wie gesagt, gar nicht so sehr im Fokus stehen, sondern ich würde generell gerne erstmal einfach, ohne dass ich schon direkt zu viele von meinen Gedanken loswerde, den Ball zu dir spielen und dir die Frage stellen, die ich dir auch im Vorfeld schon habe zukommen lassen, nämlich, wo siehst du überall Bezüge zwischen eurem Projekt Queer Resilience und dem Eurovision Song Contest als mediales, kulturelles Phänomen mit all dem, was ich so ringsherum und in der Bubble und auch außerhalb davon abspielt. Gibt es da Bezüge, die du siehst? Und wenn ja, welche?
Ja, ich glaube, also ein sehr naheliegender Bezug oder vielleicht auch ein bisschen oberflächlicher Bezug ist natürlich das Europa-Thema. Also Queer Resilience ist ein EU-Projekt. Wir arbeiten länderübergreifend. Wir versuchen, unterschiedliche Perspektiven aus den verschiedenen Partnerländern abzubilden und ja, gut zu kooperieren. Und auf so einer Metaebene, also jetzt rein quasi auf einer Arbeitsebene, ist es natürlich auch ein verbindendes Projekt. So. Also das ist auch schon mein 2. Projekt. Ich finde es sehr, sehr toll, mit Menschen aus anderen europäischen Ländern zusammenzuarbeiten und auch so unterschiedliche, zum Teil Perspektiven, Arbeitsweisen, Einstellungen kennenzulernen. So, dass die Bandbreite auch noch mal ein bisschen größer als mit Kolleginnen im deutschen Raum sozusagen. Ein bisschen diverser einfach. Das macht sehr viel Spaß. Ja, aber dann auf einer inhaltlichen Ebene, das ist gerade schon eigentlich auch schon angeteasert, so parasoziale Beziehungen. Oder wenn man es nicht ganz so groß machen will, so Identifikationsflächen sind beim Eurovision Song Contest natürlich sehr viel vorhanden. So, es gibt also sehr, sehr viele offensichtlich oder auch offen queere KünstlerInnen, die da teilnehmen, die ja auch oft sehr erfolgreich teilnehmen. JJ letztes Jahr hat gewonnen, Nemo vor
Vor
drei,
zwei
zwei
Jahren.
Jahren, vor 2 Jahren, oder auch Conchita, das ist ein bisschen länger zurückliegt. Ja, ist also nur auf die Persönlichkeiten quasi abzielend. Der Song Contest wird natürlich auch so aus Social Media begleitet und auch insbesondere JJ war, glaube ich, sehr, sehr aktiv letztes Jahr. Und ich glaube schon, dass sich da einfach Anknüpfungspunkte finden, wo auch junge, queere Menschen Leute auf einer großen Bühne sehen, die zum einen talentiert sind, aber zum anderen vielleicht auch einfach sehr sympathisch, menschlich toll auch so mit so einer Selbstverständlichkeit offen sichtbar sind. Also ich glaube schon, dass der Eurovision Song Contest selbst jetzt in der Medienlandschaft, wo Queerness oder zumindest Homosexualität nicht mehr ganz so tabuisiert ist, wo man es ja schon auch in vielen Medienprodukten einfach mittlerweile sieht, was sehr toll ist. Aber ich glaube schon, dass der Eurovision Song Contest da noch ein bisschen mehr heraussticht und so eine krasse oder starke Normalisierung von Queerness einfach ja, symbolisiert oder mit sich bringt. So, also da wundert sich einfach niemand, wenn eine bärtige Drag Queen auf der Bühne steht oder wenn jemand einen Rock anhat oder wenn sich zwei Männer küssen auf der Bühne. Das gehört einfach dazu und stört sich auch fast niemand dran, weil es quasi schon so in der DNA des Song Contests mit drin ist. Ja, und so eine Normalisierung ist einfach total wichtig beim Aufwachsen als queere Person. So, ja, Heranwachsende brauchen aber normalisierende Repräsentationen, weil es dann doch vielerorts immer noch nicht komplett akzeptiert ist. Negatives Image von Queerness oder negative Kommentare von Queerness beim Aufwachsen haben eine Reihe von negativen Effekten, unter anderem internalisierte Scham, die einen noch das Leben lang begleiten kann. Da gibt es ein ganz tolles Buch, The Velvet Rage, das ich irgendwie jedem ans Herz legen kann, der sich so mit dem Thema queere Scham auseinandersetzen möchte. Aber ja, das sind quasi die Seiten, die beim Eurovision Song Contest umgangen werden, weil eben ja, die Queerness und queere Repräsentation so komplett selbstverständlich erscheint.
Ja, und ich finde das tatsächlich auch so über den Zeitverlauf wahnsinnig spannend zu beobachten. Ich habe das letztes Jahr auch mal für mich reflektiert, wie meine Beziehung zum ESC gewachsen ist. Und ich würde auch sagen, also so der erste ESC, den ich bewusst wahrgenommen habe als das, was er ist, war so 2004 und dann war 2004, 5, 6, war immer so halt einmal im Jahr gucken und sich freuen, wenn man es mitkriegt und irgendwie ganz spannend finden. Und dann erinnere ich mich aber noch dran, 2007, das war das Jahr, da habe ich Realschulabschluss gemacht. Das sind ja oft dann so die Jahre, ne, wo irgendwie selber man Meilensteine hatte, an die man sich dann besonders erinnert. Und ich weiß noch, dass der Siegerbeitrag von 2007, ich weiß jetzt leider den Namen der Künstlerin nicht mehr, aber es war auch eine queere Sängerin, eine lesbische Sängerin, die in ihrem Song das auch mehr oder weniger versteckt als Botschaft hatte. Und das, also ich finde es einfach spannend. Ich weiß nicht, da gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, ob da so intensiv dran geforscht wird, aber wann so der Punkt oder die Initialzündung war, dass das wirklich so eine starke, so einen starken queeren Anstrich bekommen hat, diese Veranstaltung. Weil, ne, der ESC wird dieses Jahr 70 Jahre alt, der war noch nicht immer so. Also als der irgendwie in den, oh Gott, lass mich jetzt nicht lügen, 60er, Anfang 70er Jahre irgendwie angefangen hat, da war das ja noch nicht so ein queeres Happening, wie es jetzt ist. Und ich erinnere mich aber, ne, deswegen jetzt kurz die Schleife, dass so der letzte Shot von dem Siegerbeitrag 2007 ist ja dann, wo die Sängerin mit einer ihrer Tänzerinnen so Hand in Hand und dann haben die so ein Herztattoo, jeder so ein halbes Herz auf der Hand und dann halten die Händchen und dann erkennt man das Herz. Da könnte man jetzt sagen, war das vielleicht so ein Anstoßpunkt? Ich meine, ein Kulminationspunkt, klar, war dann der Sieg von Conchita im Jahr 2015. Bis dahin war natürlich, also da ist die Range schon eine ganz andere. Und jetzt hatten wir eben wirklich in den letzten Jahren mit Nemo und JJ zwei spannende Personen, die da eben auch für die queere Community stehen und da den Sieg geholt haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also mein Favorit in diesem Jahr ist auch wieder ein queerer Künstler. Ich bin total für Dänemark. Ich drücke fest die Daumen. Das ist mein Beitrag des Jahres. Finde ich mega geil. Ihr dürft gerne nach dem 16. Mai nochmal hier in die Folge zurückkommen und gucken, ob meine Prediction richtig war. Also ich bin fest davon überzeugt, dass der gewinnt und das würde mich auch sehr freuen. Ich gebe alle meine Stimmen dorthin. Ja, aber das fände ich noch mal spannend, wenn es da mal Menschen geben würde, die sich damit näher beschäftigen würden, weil ich habe dafür leider nicht die Zeit und Kapazität und ich bin ja auch schon lange fertig mit dem Studium, aber vielleicht gibt es da ja irgendwie Menschen. Okay, jetzt haben wir da, sind wir da schon relativ tief reingetaucht. Ein Punkt, den ich mir in der Vorbereitung auch noch mit notiert habe, den wir jetzt so konkret noch gar nicht angesprochen haben, ist die Musik auch als solche, ne? Also die Songs, die Liedtexte und so weiter und so fort, das ist ja durchaus auch ein wesentlicher Beitrag für viele Menschen, nicht nur queere Menschen, die Musik einfach auch nutzen, um sich selber zu regulieren, um Moodmanagement zu betreiben, ne? Stimmungsmanagement. Und natürlich gibt es auch so Lieder, die einfach ganz besonders in Resonanz mit einem gehen, wenn man gerade mit bestimmten Entwicklungsaufgaben oder handlungsleitenden Themen oder so zu tun hat. Also ich glaube auch, der Kern dessen, worum es ja beim ESC trotzdem auch irgendwie nach wie vor geht, sind ja die Songs. Das ist ja der Song Contest, ne? Und da finde ich es auch noch ein wichtiger Punkt, oder? Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also Musik als Ressource, aber natürlich auch dann ein bisschen weiter gedacht, Kunst als Ressource, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig für Selbstregulation, wie du schon meintest, aber auch für Empowerment, für ja, auch Identifikationsfläche, gerade beim ESC sind auch viele Songs in der Vergangenheit explizit, also nicht explizit queer gewesen, aber schon so, also ohne sehr viele Interpretationslayer dann doch queer. Also Rise Like a Phoenix, da geht es natürlich nicht um einen Phönix aus der Asche, sondern da geht es um Selbstempowerment. Und Nemo the Code geht es um Entdeckung der Non-Binarität oder Selbstwahrnehmung, dass den Code geknackt hat und sich selber verstanden hat. Ja, und ich glaube, dass der Eurovision Song Contest da schon immer, oder, also ja, das ist jetzt die Frage, die du aufgeworfen hast, seit wann eigentlich, aber schon zumindest sehr lange, also es reicht ja auch bis zurück in die 90er, als Dana International gewonnen hat, als
Stimmt.
Transfrau aus Israel, dass der Eurovision Song Contest da auch schon immer ja, thematische Offenheit hatte und vielleicht auch allein dadurch, wie er angelegt ist, so sehr camp, sehr ein bisschen drüber, dass also das sehr sehr exploitiert ist, sehr auch extravagant ist, da einfach eine gewisse Affinität bei queeren Publikum da ist. Also vieles, was beim ESC auf der Bühne passiert, ist auch einfach Drag.
Ja, und ich könnte mir halt wirklich auch vorstellen, also ohne jetzt selber Teil der Community zu sein oder sehr viele Menschen in meinem Umfeld zu haben, die Teil der queeren Community sind, ne, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass halt ein Punkt, der das über die letzten Jahre halt hat so entwickeln lassen in diese Richtung, wirklich das ist, was du auch gesagt hast. Der ESC ist eine riesen Identifikationsfläche und natürlich auch eine riesen Bühne. Ist ja im Prinzip die größte Bühne der Welt, wo du als Musikerin sichtbar werden kannst, auch wenn es nur an einem Abend im Jahr ist, aber 100 Millionen Menschen, die da weltweit zugucken. Und wenn man dann, so wie du das ja vorhin auch gesagt hast, mit so einer Selbstverständlichkeit und so einem ganz großen Selbstbewusstsein und noch dem entsprechenden Talent wirklich sichtbar wird, dann zieht das wahrscheinlich, also könnte ich mir vorstellen, eben auch die queeren Menschen an, die vielleicht selber eher introvertiert sind und sich das nie trauen würden, aber die da halt eine Faszination dafür haben, ne? Oder die sich davon halt irgendwie magisch angezogen fühlen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das so eine Dynamik ist, die sich da einfach in den letzten Jahren entfaltet hat und gefühlt auch jedes Jahr jetzt immer noch mehr intensiviert und eben auch ausgelebt wird. Das ist ja auch so ein Claim, ne, beim Eurovision Song Contest, dieses United by Music, und jeder kann das sein, was er oder sie möchte, ne, kann sich so zeigen, kann so leben, kann so sein, wie man eben ist, ne? Und das ist ja auch so dieses Besondere an dieser Bubble, an dieser Community, wo ja wirklich auch viele Menschen, die sagen, die fühlen sich dazugehörig, und das würde ich definitiv von mir eben auch behaupten, was das eben auch so schön und so angenehm macht. Ja. Ja.
Absolut, ja. Ja, also ich glaube, ich würde widersprechen, dass es irgendwie jetzt besonders introvertierte Queers anzieht. ich glaube, das kann man schon verallgemeinern, dass es für sehr viele queere Personen ja, eine gewisse Faszination ausübt. Ja. Und da vielleicht auch noch mal einen persönlichen Bezug. So einer meiner schönsten Essay-Momente war den Sieg von Conchita Wurst, also im Vorlauf von einer queeren oder schwulen Party in Stuttgart, gemeinsam mit ganz, ganz vielen anderen queeren Menschen zu schauen.
Cool.
Ja, also so viel Spaß und ich glaube, heute so in Gen Z-Sprache würde man sagen, Queer Joy, hatte ich beim ST dann leider nicht mehr seitdem, aber schon auch immer wieder viele, viele schöne Momente und ja, es macht einfach Spaß.
Schön. Matthias, ich finde, das war eine sehr schöne Note, auf der wir enden könnten, oder? Wie geht's dir?
Ja, ich glaube, wir haben ganz guten Überblick jetzt, so das Themenfeld gegeben.
Würde ich auch so sehen, ne? Ich verlinke, wie gesagt, alles, was wir angesprochen haben, Materialien, Kanäle, verlinke ich alles in den Shownotes. Und dann würde mich abschließend natürlich noch interessieren, du hast gesagt, ihr seid ein Projekt mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Gibt es schon irgendwie einen Ausblick oder irgendwelche Streifen am Horizont, wie es dann weitergeht mit dem Projekt und vielleicht auch für dich persönlich, wohin es dich als nächstes, in welches Feld es dich eventuell als nächstes zieht oder trägt? Gibt es da schon irgendwie einen Ausblick, den du geben kannst?
Noch nichts Konkretes. Also wir werden auch bei der Stiftung auf jeden Fall das Thema digitales Wohlbefinden weiter bearbeiten. Noch nicht sicher, ob wir das wieder auch oder weiterhin mit einem queeren Bezug machen, weil das Thema ist natürlich auch für sehr, sehr viele andere Zielgruppen relevant und spannend. Ja, und das ist auch das Themenfeld, in dem ich mich weiter aufhalten möchte sozusagen. Ja, aber es ist noch kein Folgeprojekt geplant, aber heißt natürlich nicht, dass es vielleicht nicht doch noch kommt.
Schauen wir mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir auf irgendeine Art und Weise Kontakt miteinander hatten. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit und für die Einblicke, für den Austausch. Und dann verabschiede ich mich einfach an der Stelle von all meinen lieben Zuhörenden und sag einfach Tschüss und bis bald.
Ja, vielen Dank.
Das war ein Podcast von Waldspatz Medien. Mit Musik von audionautix.com.